Wir schaffen Strukturen, die es erlauben, dass etwas zur Sprache kommt, was sonst unausgesprochen bleibt.
Schön, dass du wieder reinhörst. Ich begrüße dich ganz herzlich beim Ich, wir alle Podcast unserer Agentur Shortcuts. Mehr Informationen zum Podcast und unseren Angeboten findest du in den Shownotes und bei www.ichwiralle.com. Wir präsentieren dir heute ein Gespräch mit Caroline Helbig und Martin Permantier über psychologische Sicherheit. Caroline ist Beraterin mit der Mission, Führungskräfte und Teams auf dem Weg zu mehr Impact und Freude zu unterstützen. Ihr Schwerpunkt liegt auf psychologischer Sicherheit, Mindset und emotionaler Intelligenz als Grundlage wirksamer und nachhaltiger Veränderung. Sie ist Co-Autorin des Playbook Psychologische Sicherheit, eines praxisnahen Leitfadens, der zeigt, wie psychologische Sicherheit im Führungsalltag konkret gelebt werden kann. Der Folgeband The Psychological Safety Playbook for Changemakers zeigt auf, wie psychologische Sicherheit unter realen Herausforderungen in der Unternehmenskultur verankert werden kann. Ein Gespräch über den Nährboden psychologischer Sicherheit im Arbeitsumfeld, über Fehlerkultur, Mut, Zuhören als eine Basis von Verständnis und respektvollem Miteinander und den Raum zwischen Reiz und Reaktion. Bevor das Gespräch beginnt, noch der Hinweis zu unserem Netzwerk für Wachstumsgefährtinnen. Auf www.haltung-erweitern.de findest du unsere Community mit verschiedenen Gruppen, Angeboten und Events. In der Community tauschen wir uns auch zum Podcast aus. Den Link für Kommentare und Austauschmöglichkeiten zu dieser Podcast-Folge findest du in den Shownotes. Wir freuen uns sehr, wenn du hier dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude beim Hören. Audio ab.
Hallo, hier bei Ich wie alle. Ich freue mich heute ganz besonders, Caroline Helbig zu begrüßen. Hallo, Caroline.
Hallo, Martin. Ich freue mich auch, hier zu sein.
Caroline, du bist Beraterin für Führungskräfte und Teams im Bereich Mindset, psychologische Sicherheit und emotionale Intelligenz. Wir sind sozusagen Geschwister im Geiste. Wie bist du denn zu dem Thema psychologische Sicherheit gekommen?
Ja, das war nicht so ein gerader Weg. Ich habe in der Wissenschaft studiert und dann hat es mich aber in die Beratung getragen. Und dann habe ich festgestellt, nachdem ich viele Teams gesehen habe und auch Teil von verschiedenen Teams war, dass das, worauf es wirklich ankommt, ganz andere Dinge sind, als haben wir irgendwie die brillantesten Köpfe an Bord, haben wir das tollste Excel-Modell und so weiter. Ja, und so bin ich dann auf psychologische Sicherheit gekommen. Also damals, als ich bei McKinsey gearbeitet habe, kannte ich den Begriff noch gar nicht. Aber als ich dem begegnet bin, ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen.
Das finde ich ja interessant. Wörter sind ja auch so wie Schlüssel, würde ich manchmal sagen, ne? Und plötzlich hörst du ein Wort und merkst so, ah ja, das bezeichnet ein Phänomen, was ich schon fühlen kann, aber was noch nicht besprechbar ist.
Total. Und genau so ging es mir mit diesem Begriff psychologische Sicherheit. Schon als ich das auf dem Buch von Amy Edmondson, Angstfreie Organisation, gelesen hatte, war mir klar, das ist ein Begriff, der bringt sozusagen packt in Worte, wofür ich bisher nur ein diffuses Gefühl hatte. Und bei McKinsey ist ja so, man kann immer aussuchen so ein bisschen oder mitsteuern, in welchen Bereich gehe ich hin, mit welchem Team will ich arbeiten. Weil mangels eines Begriffs dafür hatte ich nur so einen näherungsweisen Indikator. Und das war für mich, wie viel lache ich auf dem Team? Ja, und jetzt im Nachhinein denke ich, das war für mich mein näherungsweiser Indikator für psychologische Sicherheit. Und das fand ich total entscheidend, weil man, so klischeehaft wie das ja ist, man arbeitet einfach sehr viel bei McKinsey und dann ist es total wichtig, wie fühle ich mich da, wenn ich mal wieder um Mitternacht mit meinen Kolleginnen im Teamraum bin und irgendwie Number Crunching betreibe. Lache ich oder lache ich nicht? Und das war für mich irgendwie immer so ein bisschen der Parameter, der Ausschlag gegeben hat, wohin es mich gebracht hat bei McKinsey.
Ja, Eamon Edmondson hat das ja auch über eine Studie bei Google sozusagen erarbeitet. Was sind die High-Performance-Teams? Das ist ja mal so herrlich amerikanisch. Und gleichzeitig berührt es ja etwas, nämlich eine emotionale Ebene, die wir sonst ja oft übersehen, ja, weil mit dem Sachverstand sehen wir Zahlen, Daten, Fakten und denken beste Noten, bestes Team. Aber hier kommt ja noch eine andere Wahrnehmungsdimension dazu, nämlich der Beziehungsverstand.
Ja, total. Und da bin ich so ein bisschen ja nicht ganz happy mit dem Begriff psychologische Sicherheit, weil wenn man den Begriff hört, dann denkt man, das ist was Abstraktes, Theoretisches, da brauche ich womöglich ein Psychologiestudium, um es wirklich verstehen zu können. Und das transportiert als Begriff, finde ich, hat so viel Theoriegeschmack im Gepäck sozusagen. Und eigentlich bezieht es sich auf eine menschliche Grunderfahrung, die wir ja alle kennen. Wie fühle ich mich auf einem Team? Fühle ich mich sicher, dass ich ich selbst sein kann, dass ich die Fragen stellen kann, die ich wirklich habe, dass ich wirklich sagen kann, was ich denke, dass ich auch zugeben kann, wenn mir ein Fehler passiert ist, ne? Dass ich vielleicht anderer Meinung sein kann oder meinem Chef sagen kann, nee, das sehe ich aber anders. Und fühle ich mich sicher, diese Dinge zu tun oder fühle ich mich nicht sicher? Und diese Grunderfahrung kennen wir ja alle. Und deswegen finde ich psychologische Sicherheit als Begriff nicht so wahnsinnig glücklich gewählt, weil er irgendwie nicht so diese Gefühlsebene anspricht, um die es ja eigentlich geht.
Ja, ich denke auch unser zweites Intelligenzsystem, das Fühlen, hat ja unglaublich viele Informationen, ja, nimmt ganz viel wahr in Teams oder solchen Feldern und kann aber nur wenig davon nutzen, weil wir es kulturell noch nicht so gelernt haben, darüber zu reden, ja. So, ich sage immer, Schatz, wir müssen reden, ja, kennen wir, ist nicht so einfach. Oder in den Unternehmen heißt das, jetzt müssen mal die Karten auf den Tisch, jetzt muss Klartext gesprochen werden. Dann merkt man, ja, ich kenne den Wunsch, aber vielleicht die Methode nicht so geeignet. Ne? Und darüber hast du ja auch Bücher geschrieben, nämlich über psychologische Sicherheit und hast das ja auch so in bestimmte Schritte eingeteilt, damit das so praktikabler wird. Wie kann man eigentlich drüber reden?
Ja, und also ich war total begeistert, als ich den Begriff gelernt habe, als ich Eamon Edmondson entdeckt hat und hab dann gedacht, oh, es gibt jetzt inzwischen so viel an Erkenntnissen, was sozusagen, was ist psychologische Sicherheit, warum ist sie so wichtig, warum brauchen wir sie unbedingt im Team? Aber es gibt keinen praktischen Leitfaden und das ist genau das, was unser Playbook liefern soll, Playbook psychologische Sicherheit. Und darin zeigen wir, was sind so aus der praktischen Erfahrung kommen, so die 5 wichtigsten Hebel, um die es geht und die wir alle in der Hand haben können, wenn wir psychologische Sicherheit stärken wollen in unserem Umfeld, in unserem Team. Und für jeden der 5 großen Bereiche, Felder bieten wir so 5 Handlungsideen, die man mal machen kann. Aber nicht so im Sinne von, das sind die 5 Schritte, die du genau in dieser Reihenfolge machen sollst, sondern das sind Ideen für konkrete Handlungen. Und wir wissen aus der Praxis, die sind bewährt und robust und haben gute Ergebnisse, aber sollen eigentlich dem Leser nur eine Idee geben, in welche Richtung es gehen kann und eher so eine Einladung zum Experimentieren. Und vielleicht benenne ich mal kurz dieses 5 Handlungsfelder oder in der deutschen Übersetzung des Playbook heißt es auch die 5 Spiele sozusagen und wo wir dann 5 Spielzüge jeweils anbieten. Also das erste im Spiel ist mutig kommunizieren. Das zweite ist die Kunst des Zuhörens meistern, mit unseren Reaktionen umgehen, Risiko und Scheitern willkommen heißen und inklusive Rituale gestalten. Also das ist so quasi die Landkarte der 5 großen Handlungsfelder, die wir alle haben. Und vielleicht mache ich es ein bisschen anschaulicher und gebt auch gerne mal ein Beispiel, dass man so ein bisschen versteht, worum es da geht.
Wir können ja mal alle 5 Felder durchgehen.
Ja, gerne.
Weil ich glaube, es sind auch genau die, die wir genauso Behaltungserweiterung oder Schaffen von neuen Möglichkeitsräumen auch bespielen. Ja, weil es geht ja da darum, das, was das Herz schon weiß, in Sprache zu bringen, ja, so versöhnlich, dass es anschlussfähig ist. Ich kenne ja auch die Reaktion mit psychologischer Sicherheit, dass die Menschen sagen, bei uns kann jeder sagen, was er will. Wir sind hier Erwachsene. Wir sind da ganz offen. Und jetzt sagst du, ja, nee, das erste Feld ist Mut. Warum Mut?
Ja, und da meinen wir mit Mut nicht irgendwie heroische Heldentaten, so ganz große Dinge, sondern eher den Mut zur Verletzlichkeit und den Mut auch zuzugeben, wenn man was nicht weiß, wenn man Fehler gemacht hat, als Mensch aufzutreten. Also der Untertitel von unserem Buch heißt auch wirksamer führen durch mehr Menschlichkeit. Und das ist etwas, wo Führungskräfte, glaube ich, oft noch so das Gefühl haben, sie dürften nicht sich verletzlich zeigen, keine Schwäche zeigen, immer wissen, wo es lang geht, auf alles eine Antwort haben, der Experte sein und so weiter. Und da geht es eher darum, das loszulassen und den Mut zu haben, offen und ehrlich miteinander zu sein und auch zu zeigen, ja, wenn man betroffen ist, wie man sich fühlt, ne? Und da sozusagen mit mehr Offenheit und Menschlichkeit unterwegs zu sein. Und eine Handlungsidee, die wir vorschlagen in diesem Spielfeld, ist zum Beispiel die Frage zu stellen öfter, was übersehe ich? Gerade als Führungskraft. Also ich weiß nicht, wie oft ihr das gehört habt von euren Chefs, aber ich habe es eigentlich nie gehört von den Chefs, die ich hatte. Und das hätte einen riesen Unterschied gemacht. Und ich glaube, genau das adressiert auch diese Balance, um die es geht. Ja, ich kann total überzeugt sein von dem, was ich vorschlage. Ne? Kann das gut recherchiert haben und so weiter. Eine super neue Strategie, ein neues Produkt, was auch immer, mein Plan. Und ich kann genauso dabei aber auch bescheiden sein und sagen, ich weiß nicht alles, niemand weiß alles. Alle haben Blindspots, ne? Und ich brauche euch, Team, um mir zu zeigen, wo sind meine Blindspots und was habe ich nicht bedacht? Und bitte sagt mir das und zusammen machen wir das Ganze besser.
Genau, diese Frage, ne, was ist mein blinder Fleck, warum ist es schwer von mir geführt zu werden, ne? Die wird nicht gestellt. Jetzt hat es ja auch Gründe, warum die nicht gestellt wird, ne? Die ja teilweise auch daran liegen, wie mit Macht umgegangen wird. Das heißt, ja, das hat der Heinz mal gemacht vor 2 Jahren, den gibt's nicht mehr. Das heißt, Mut ist ja oft so eine Forderung, Risikobereitschaft, Mut, und wenn es dann einer macht, gibt's was auf die Finger. Insofern denkt man so, naja, wie komme ich denn jetzt vom Appell zu einer Handlung, wenn das in meiner Kultur noch nicht so gelebt wird? Was sind da so deine Erfahrungen?
Ja, und da würde ich vorschlagen, in kleinen Schritten zu denken. Also nicht sich selbst und andere zu überfordern, so jetzt mache ich alles anders und mache einen Riesensprung und plötzlich gehen wir hier alle miteinander mutig und offen um, sondern in kleinen Schritten zu denken und vorzugehen. Und jetzt gerade, was diese Frage angeht, was übersehe ich mit dieser Bewusstheit, das, was ich sehe, ist eventuell nicht das ganze Bild. Ja, und ich brauche andere, um mein Bild zu komplementieren. Das alleine kann total powerful sein. Und das, ich weiß nur, das große Automobilkonzern hat einen Piloten gemacht. Und weil das der erste Spielzug in unserem Buch ist, haben sie damit gestartet und haben gesagt, hier, Teams, bitte, in jedem Team-Meeting stellt diese Frage und die kann entweder die Führungskraft stellen, was übersehe ich, oder auch ein Team, was übersehen wir, bevor wir jetzt Entscheidungen treffen und irgendwie damit loslaufen, kurz innehalten und mal checken, was übersehen wir. Und die waren total baff, was das für einen guten Effekt gehabt hat. Alleine diese eine Mini-Intervention sozusagen. Und das war nicht ein Wahnsinns-Paradigmenwechsel, ne? Und hat niemanden total überfordert oder so. Wir haben einfach nur in jedem Team-Meeting diese Frage gestellt und der Effekt war, dass plötzlich Leute zu Wort gekommen sind, die vorher still geblieben sind oder dass Perspektiven auf den Tisch gekommen sind, die vorher nicht besprochen worden sind, ne? Und das hat total verändert die Dynamik im Team. Und zwar zum Positiven. Also sie hat schneller verschiedene Aspekte gesehen, konnte bessere Entscheidungen treffen. Und am Ende haben sie auch festgestellt, wow, das hat uns eigentlich nicht mehr Zeit gekostet. Erst denkt man vielleicht irgendwie, das kostet mehr Zeit. Ne? Und das ist immer das Gegenargument. Aber nur auch bedenken, wie viel Zeit kostet es uns, wenn bestimmte Fragen, Bedenken, Aspekte nicht zur Sprache kommen, ne? Sondern nicht ausgesprochen bleiben, aber natürlich trotzdem da sind und dann braucht es noch viel mehr Iterationen und eventuell wird das immer größer sozusagen. Und kostet hinterher eigentlich mehr Zeit.
Ja, das ist ja wie so eine institutionalisierte Erlaubnis. Wenn die Frage vorgesehen ist, dann muss ich nicht darum ringen. Mein Gott, jetzt muss ich es aber mal sagen, sondern dann ist es ja geübt, blinde Flecken zu benennen und damit auch irgendwie strukturell verankert, ne?
Ja, genau. Wir schaffen Strukturen, die es erlauben, dass etwas zur Sprache kommt, was sonst unausgesprochen bleibt. Total wichtig, dem Raum zu geben und dafür Strukturen zu schaffen. Du hattest ja am Anfang mal so gesagt, in vielen Teams ist so, wir sind doch hier psychologisch sicher, wir können alle offen miteinander sein. Und ich glaube, das ist der Trugschluss von vielen Führungskräften, dass sie denken, Leute können doch sagen, was sie meinen. Aber den Mut zu haben, eine abweichende Meinung zu teilen oder vielleicht Fragezeichen zu teilen oder Bedenken zu teilen, das ist ein mutiger Akt, ne? Weil wir machen ja ständig jeden Moment so ein kleines Risikoabwägung. Und weil wir alle mit so einem risikoaversen Gehirn ausgestattet sind, ist es ja eben ganz oft so, dass wir eher das Schweigen wählen, statt sozusagen das mutige sich die Blöße geben mit dem eigenen, weiß nicht, Unkenntnis, Fragezeichen, Bedenken oder wie auch immer. Und deswegen ist das ein Trugschluss von Führungskräften zu denken, alle würden sich zu Wort melden. Nee, es braucht ganz oft diese explizite Einladung. Bitte bringt an den Tisch und äußert, was in eurem Kopf ist. Also es passiert nicht automatisch, weil wir alle dieses Gehirn haben, was uns vor Risiko zurückhält.
Es ist ja oft so die Aussage, meine Tür steht für alle offen. Komischerweise kommt keiner. Ne? Und dann merken wir, ja, es ist vielleicht tiefer und es liegt ja vielleicht auch an den gemachten kulturellen Erfahrungen. Was waren die Belohnungssysteme? Wofür werde ich in einer Organisation belohnt? Werde ich für einen kritischen Geist belohnt? Ja, oder für Expertise und immer Bescheid zu wissen? Ja, und dann gibt es ja auch gelerntes Verhalten, was dann eher vielleicht mal sagt, ach, weißt du, das lasse ich jemand anders sagen.
Ja, total, total. Und deswegen ist es auch so wichtig, wie reagierst du als Führungskraft, wenn dann jemand mutig genug ist, vielleicht Denken zu äußern oder ein Fragezeichen zu äußern oder eine unbequeme Meinung zu äußern. Und wenn du dann sozusagen dich einfach automatisch triggern lässt, vielleicht von deinen emotionalen Reaktionen, ne? Dann lernen alle im Raum, oh, ist vielleicht doch nicht so safe, hier vielleicht eine abweichende Meinung bekannt zu geben und lernen, lieber doch wieder still zu bleiben und auf Nummer sicher zu gehen. Das heißt, wenn dann jemand mutig genug ist, Wort zu ergreifen und eine unpopuläre Haltung zum Beispiel zum Ausdruck zu bringen, dann ist total wichtig, wie man als Führungskraft reagiert und dass man wertschätzend reagiert, auch wenn man vielleicht nicht derselben Meinung ist. Und wenn man inhaltlich total das anders sieht, aber wertzuschätzen, dass andere Perspektiven geäußert werden, das ist total wichtig, weil das eben signalisiert an alle anderen, es lohnt sich, Dinge zu äußern.
Es ist ja manchmal zweischneidig. Ne? Manchmal sagst du so, oh Gott, ja, wenn ich jetzt die ganze Meinung mir reinhole, dann komme ich ja nicht weiter. Und vielleicht sind das ja auch gar nicht Meinungen, die jetzt die Sache nach vorne bringen, sondern du hast plötzlich alle Bedenkenträger, hauen alle Bedenken auch noch rein. Und als Führungskraft denkst du, oh mein Gott, jetzt habe ich mehr Bedenken im Raum, hätte ich doch nur nicht aufgefordert zu Mut. Ne? Wie gehst du denn damit um?
Ja, absolut. Und also da glaube ich, ist es wie immer, wenn es um Führung geht, natürlich ein Balanceakt. Du kannst nicht sozusagen sagen, ich habe jetzt unendlich Zeit und bitte alle Bedenkenträger unendlich lang die Bedenken hier ausbreiten. Du brauchst natürlich eine Balance zwischen, ich möchte alle Perspektiven hören und wir wollen natürlich irgendwie effizient weiter fortschreiten und es braucht Prozesse und es müssen Entscheidungen getroffen werden und wir wollen irgendwie uns nicht verlangsamen. Und da gibt es, glaube ich, auch tolle Möglichkeiten, die wir oft gar nicht so nutzen. Du hattest ja vorhin angesprochen den Aspekt, dass Strukturen oft hilfreich sind. Und wenn man zum Beispiel, das kommt bei uns in dem Spiel inklusive Rituale gestalten, wenn man so ein Timebox-Turn-Taking, also allen Gehör schenken, aber getimeboxt. Ne? Jeder hat, weiß nicht, eine Minute, zwei Minuten Zeit, seine Perspektive zu schildern. Und das stellt sicher, dass du dich nicht unendlich verlierst in den unendlichen Bedenkenträgern im Raum, sondern ja, jeder kommt zu Gehör. Und dann kannst du aber auch sicherstellen, es geht auch weiter. Und ich glaube, da ist total wichtig, etwas, das du auch zurückspiegelst. Ist es ein Unterschied zwischen alle Meinungen hören und alle Meinungen spiegeln sich nachher in der Entscheidung wieder? Natürlich ist es so, dass es auf Tempo ankommt, dass Entscheidungen getroffen werden müssen, dass du als Führungskraft auch in der Verantwortung bist und so weiter. Und das wollen wir nicht schmälern. Und da ist es wichtig, dann zurückzuspiegeln, ich habe dich gehört und trotzdem haben wir aus bestimmten Gründen die Entscheidung so und so getroffen. Und dass klar wird, ja, das war gut, dass alle Meinungen auf dem Tisch waren und wir haben sie auch gehört und sie haben sozusagen unsere Entscheidung mit informiert. Und die Entscheidung ist aber trotzdem aus den und den Gründen in die und die Richtung getroffen worden. Weil wenn du das nicht machen würdest, ne, dieses Zurückspiegeln und transparent machen, warum, wie, aus welchen Gründen was entschieden worden ist, dann lernen Leute auch, oh, hat ja gar keinen Sinn, meine Meinung zu äußern, weil die Entscheidung spiegelt das gar nicht wider.
Jetzt sage ich mal was und dann wird es nicht gemacht. Ne?
Genau.
Ja, aber das ist ja auch ein Dilemma. Wir sagen ja so in einem Haltungsmodell, das Relativieren, also die relativierend individualistische Haltung ist ja durchaus bereit, sich ganz viel anzuhören, kommt aber in das Dilemma der Nicht-Entscheidbarkeit. So nach dem Motto, haben wir denn alle gehört? Ja, und ach, bin ich denn allen gerecht geworden? Jetzt habe ich so viele Meinungen, jetzt kann ich nicht mehr entscheiden. Ne? Und dann kommt ja dieser systemisch autonome Blick, der auch nochmal drauf schaut, wie du auch so sagst, ja, in welchem Kontext steht denn jetzt welche Meinung, ne? Und wie wird die vielleicht der Komplexität gerecht und wie kann ich dann nochmal da differenzieren? Also, dass ja nicht alle Meinungen gleich sind, ne? Und das ist ja so ein Akt, vor dem man sich dann vielleicht wieder scheut, weil man denkt, ja, das ist ja genauso gleiche Macht wie früher, aber da gibt es ja einen Unterschied, ne? Eine Macht, die nicht hört und eine Macht, die zuhört, aber trotzdem entscheidet, ne?
Ja, absolut. Und das finde ich ist ein Riesenunterschied. Es sozusagen geht hier um informierte Entscheidungen. Und es geht nicht darum, alle Meinungen zu hören und am Ende in so einer Paralyse zu enden, wo ich irgendwie überhaupt nicht mehr vorwärts gehen kann, weil ich das Gefühl habe, jetzt habe ich so viel Bedenken gehört und bin irgendwie gefangen dort, wo ich bin und kann mich gar nicht mehr bewegen, sondern es geht darum, auf informierte Art und Weise voranzugehen und die bestmögliche Entscheidung zu treffen, auf eine transparente Art und Weise auch zurückzuspielen, was, wie, warum entschieden worden ist und alle dabei möglichst mitzunehmen. Und da sind es einerseits, Führungskräfte sind gefordert, sozusagen nicht in diese Paralyse zu kommen, ne? Vor lauter verschiedene Meinungen hören und jeder im Team ist auch gefordert, selbst wenn ich vielleicht anderer Meinung bin, aber aus bestimmten Gründen ist eine Entscheidung anders gefallen, als ich sie treffen würde, sie dann trotzdem mitzugehen. Also es ist ja klar, es geht nicht immer genau so, wie ich es mir wünschen würde und vorstellen würde. Und ich glaube, da sind beide gefordert, um am Ende auf eine pragmatische und schlagkräftige Art und Weise Fortschritt zu machen.
Ja, deswegen hast du auch den zweiten Punkt oder das zweite Spiel, wie du so schön sagst, das Zuhören. Und ich glaube, was du sagst, ist ja ganz wichtig, Paradoxien und Dilemmata aushalten und wegzukommen von der Idee von richtig und falsch. Also es gibt jetzt die richtige Lösung, den richtigen Weg, ne? Weil gerade in einer Welt mit viel Ungewissheit gibt es eben nicht das Richtige, ne? Und dann musst du aber den Raum auch halten können, dass eine Spannung übrig bleibt, ja, die nicht erlöst werden kann in dem Fall. Was ist für dich denn an dem Spiel Zuhören so entscheidend?
Als ich dir eben zugehört habe, da war mir gleich diese Illustration, die Zeichnung, die wir im Spiel Zuhören drin haben, im Kopf, wo zwei Personen eine unterschiedliche Perspektive haben. Für den einen ist es eine 6 und für den anderen eine 9. Da ist kein richtig oder falsch, ne? Der eine sieht eine 6 und der andere sieht eine 9. Und was typischerweise passiert ist, Martin, du sagst 6 und ich sag falsch, das ist eine 9. Und dann sind wir in so einem Schlagabtausch. Und was wir empfehlen, ist zuhören mit Neugier. Also Martin, erklär mir, was du siehst. Wie sieht die Welt aus deiner Sicht aus? Die Idee ist überhaupt erstmal zu verstehen, was genau siehst du? Du siehst eine 6, ne? Und du schilderst mir das auf eine Art und Weise und ich höre auf eine Art und Weise zu, dass ich wirklich verstehe, was man aus deiner Perspektive sieht. Ich verstehe die 6. Ich kann trotzdem der Meinung sein, es ist eine 9, ja? Und dann erzähle ich dir, wie es aus meiner Perspektive aussieht. Und erst dann im dritten Schritt sozusagen, wenn ich dich wirklich verstanden habe, wenn ich meine Perspektive so geschildert habe, dass idealerweise du mich auch verstehst, dann in die Lösung zu gehen und was ist der beste Weg vorwärts. Und ganz oft verfangen wir uns in diesem Schlagabtausch, 6 gegen 9, ja, und mit Argumenten wird dagegen gehauen. Oder wir springen zu früh in, wie soll es weitergehen? Und wir sind in diesem richtig oder falsch und nicht in dem, ich möchte deine Perspektive verstehen.
Ja, es ist interessant, weil wir fast alle Workshops auch mit den 3 Arten des Zuhörens beginnen. Mhm. Kriegen Leute 3 simple Fragen, 2 Minuten zuhören, schon mal der erste Stress, 2 Minuten zuhören, ohne was zu sagen. Dann hören die halt beim ersten Mal sachlich zu, beim zweiten Mal sagen wir, jetzt hört doch mal emotional zu. Beim dritten Mal hört mal resonierend zu. Mhm. Ja, und dann merkst du, zuhören ist nicht einfach nur zuhören, sondern hat ja auch mit der Art von Aufmerksamkeit zu tun, die ich dem dazu tue. Also es gibt nicht nur eine Art des Zuhörens, sondern mehrere Arten des Zuhörens. Das ist immer eine ganz interessante Erfahrung, dass sie sehen, ach so, ich bin ja der Co-Kreateur im Zuhören. Es sind nicht die Worte, sondern es ist eben auch der Resonanzraum, der zwischen uns ist.
Ja, total. Und ich glaube, Zuhören wird total unterschätzt. Otto Schama war das, glaube ich, der auch gesagt hatte, Zuhören ist die am meisten unterschätzte Führungsqualität. Und ich habe gerade vor kurzem wieder Nancy Klein, Time to Think, gelesen. Und die sagt, die Qualität unseres Zuhörens bestimmt die Qualität des Sprechens der anderen Person. Also auf welche Art und Weise ich dir zuhöre, Martin, bestimmt die Qualität deiner Gedanken. Ja? Und das kennen wir aus eigener Erfahrung, aber wir leben es nicht so wirklich. Ja? Ich glaube, wir könnten alle die Qualität unseres Zuhörens sehr verbessern. Wir sind ganz oft abgelenkt, ja? Und selbst wenn wir gar nicht so mit dem, keine Ahnung, wir haben unser iPhone dabei, Notifications, so, selbst wenn wir das abschalten, haben wir immer noch die innere Ablenkung, dass wir ganz oft unsere eigene Antwort vorbereiten.
Yeah.
Das ist zum Beispiel einer der Spielzüge, die wir in unserem Playbook vorschlagen, dass wir die, ich glaube, wir sagen es auf Deutsch, die Disziplin entwickeln, nicht unsere Antwort vorzubereiten. Ja, während du mir deine 6-Perspektive erzählst, bereite ich nicht meine Argumente für die 9 vor, sondern ich versuche wirklich voll und ganz nachzuvollziehen und wirklich von innen heraus zu verstehen, wie die 6 aus deiner Richtung aussieht. Und ich glaube, also der Otto Schama war das, glaube ich, mit den 4 Arten des Zuhörens, wo, glaube ich, die letzte Stufe ist noch das Regenerative oder das
Presensing, sagt er, ne?
Ja, und also ich glaube, ich selbst habe nur eine ungefähre Vorstellung davon, was er damit meint. Aber ich glaube auch, dass wenn wir einander auf eine Art und Weise zuhören, die Otto Schama da vorschwebt, dass wir in nochmal eine ganz andere Dimension einsteigen können von Co-Kreation miteinander, wo wir sozusagen mehr in dieses Sensing reinkommen, was will eigentlich gerade entstehen? Und das ist nicht nur etwas, was sozusagen auf deiner Martins 6er-Perspektive liegt, sondern das ist etwas, was natürlich den Raum zwischen uns betrifft, ne? Und was sozusagen zwischen uns dann entsteht. Und was ich oft mache mit Teams als Übung, was total eye-opening ist, eine kleine Übung, auch zu zweit, eine Person erzählt einfach für 1 Minute irgendein kleines Alltagsärgernis, keine Ahnung, der blöde Verkehr auf dem Weg heute zur Arbeit, sonst irgendwas, ne? Und die andere Person hört 1 Minute zu, ohne Verbundenheit. Also nicht irgendwas machen, was man nicht auch in einem Gespräch als höflicher Zuhörer machen würde. Also nicht demonstrativ nebenbei auf sein Handy gucken oder so, aber innerlich nicht verbunden. Na, einfach nur vielleicht mit den Gedanken woanders, so scheinbar zuhörend, nicken, aber eigentlich nicht so ganz bei der sprechenden Person. Eine Minute. Und dann die andere Person spricht weiter über das Alltagserlebnis ist und dann eine Minute zu hören und zwar mit Verbundenheit, mit Empathie, mit wirklich Anwesenheit. Und das ist der Hammer, wie sich das vermittelt der sprechenden Person. Wenn ich dann Debriefing mache, dann ist es immer total irre, was die sprechenden Personen erzählt, wie sich das angefühlt hat.
Ja, das ist interessant. Wir machen es ähnlich. Wir sagen eben beim emotionalen Zuhören, schau dir in die Augen. Ja, und überleg dir, was fühlt die andere Person, was fühlst du? Also welche Gefühle entstehen zwischen euch? Und beim dritten, resonierenden Zuhören, habe ich früher mal so aufs Körperbewusstsein hingewiesen. Jetzt sage ich, haltet euch an den Händen. Ja, und dann halten sich Leute an Händen und dann merkt, wow, jetzt bist du aber sehr präsent. Jetzt spüre ich dich. Und dann, wo du Otto Scharmer erwähnt hast, haben wir irgendwann mal eingeführt, ja, und jetzt rede als vierte Methode in dritter Person über dein Erleben. Wie hast du dich als Zuhörenden erlebt? Ja, so, also wenn ich den Martin so betrachte, wie der so zugehört hat, ist mir an dem Folgendes aufgefallen. Also machst dich zum Objekt der Betrachtung und neulich haben wir experimentiert noch mit der fünften Ebene. Wenn du Ethnologe wärst und würdest jetzt in diese Organisation kommen, was würdest du an deren Kultur beobachten, wie die diese Übung gemacht haben? Das war dann schon ein bisschen Meta-Meta. Aber es war auch nochmal interessant, weil die dann erst raustreten konnten, aus dem, wie reden wir eigentlich? Ja, und was wird nicht gesagt? Und was ist alles verborgen, aber ist so trotzdem im System und Ethnologe können es vielleicht erkennen, ne?
Ja, also diese Perspektive als Ethnologe einen Blick auf die Organisation zu werfen, finde ich total toll, weil es ja auch dieses Interesse, ne, das Interesse eines Wissenschaftlers an seinem Objekt und sozusagen ein wohlwollendes Interesse, der ist ja auch nicht judgmental unterwegs, so nach dem Motto, das geht ja gar nicht, das ist ja ganz schlecht und so, war einfach nur mit Interesse wahrnehmen, wie ist es eigentlich? Und das sehr genau wahrnehmen. Das macht, glaube ich, total viel aus und das an sich ist schon der super erste Schritt zur Veränderung, weil ich glaube, dass das Bewusstsein alleine schon transformativ wirken kann.
Ja, und meistens ein Teil von uns fühlt, spürt und weiß das ja auch, was der nächste Schritt sein könnte. Und ihr habt ja noch ein drittes Spielfeld beschrieben, das Reaktionsmanagement, die Impulskontrolle. Vorher jeder sagt, oh mein Gott, gib mir die, hätte ich gerne, ne? Besonders unter Stress. Wie kann man da sich denn zu mehr Weisheit bewegen?
Interessant, dass du da Kontrolle ins Spiel bringst. Was uns total wichtig ist, ist, dass wir überhaupt erstmal wahrnehmen. Das ist so ein bisschen ähnlich wie der Ethnologe, den du da eben beim Zuhören mit ins Spiel gebracht hast. Wir sind oft einfach nur im Automatismus und reagieren einfach automatisch, ohne wirklich wahrzunehmen, was gerade passiert und was gerade abgeht. Viktor Frankl kennen wir alle mit Reizreaktion und dass es dazwischen einen Raum geht. Und ganz oft ist es ja so, dass Reizreaktion und der Raum ist gleich null. Und wie schaffen wir es, da den Raum zu vergrößern und dann wirklich mehr Handlungsfreiheit zu haben und überlegen, wie wollen wir denn reagieren, statt uns automatisch triggern zu lassen? Und der Schlüssel ist da auch die Wahrnehmung. Die Wahrnehmung, was passiert gerade? Und Emotionen als hilfreiche, interessante Datenpunkte zu sehen. Also genauso wie dein Ethnologe, auch da zu nehmen, ich bin ein Mensch mit ganz vielen Gefühlen und diese Gefühle und Emotionen, die können mir hilfreiche Datenpunkte liefern. Aber ich muss sie erstmal wie so ein Ethnologe wahrnehmen und dann kann ich sie nutzen. Und ich glaube, was total hilfreich ist, das schlagen wir auch als einen Spielzug vor, wenn wir alle haben ja Gefühle und Führungskräfte sind Menschen wie wir alle und sind natürlich genauso getriggert. Und da wahrzunehmen, was triggert mich eigentlich und was sind so meine typischen körperlichen Signale. Und die wahrzunehmen, quasi als Frühwarnsignale. Keine Ahnung, Herzschlag beschleunigt sich, mein Gesicht wird rot, mir wird heiß, ich fange an zu schwitzen, was auch immer. Und das als Datenpunkte zu nehmen und dann den klassischen tiefen Atemzug oder was auch immer oder einfach einen Schluck Wasser. Und dann ein Minimoment, das erlaubt schon anders zu reagieren auf etwas, was uns sonst im Automatismus in eine Reaktion bringt, die vielleicht psychologische Sicherheit schädigen kann in unserem Team.
Ja, das ist, glaube ich, die Grundkondition unseres menschlichen Daseins, ne, eine automatische Reizreaktionsmaschine zu sein, die sich ihrer selbst nicht bewusst ist. Ne? Wenn man es mal hart formuliert, und deswegen eröffne ich fast jeden Vortrag auch mit dem Zitat von Frankl, was ja mittlerweile vielleicht doch nicht so ganz von ihm sein soll, wie auch immer, aber ich finde es entscheidend, weil da ist ja der Raum der Haltung, nur es braucht halt die Zaubersubstanz der Achtsamkeit, der Aufmerksamkeit, also dieses Aufmerken, das sich an sich selbst erinnern, dass ich ja da drin bin. Da gibt es einen draußen und da gibt es einen drinnen und wenn ich da total dran klebe, dann emotiere ich nur, hau die emotionale Energie raus, also braucht es diesen Akt des Bemerkens. Und dann den Akt in Beziehung zu gehen mit der emotionalen Energie, die ja erstmal als schwierig empfunden wird. Weil da Körper will was, ne, es grummelt, es hummelt, meinem Gehirn bietet mir diverse Dinge an, ja, die jetzt ausagiert werden müssen. Und dann erst kommen wir zum Fühlen, wo ich ja merke, der Raum war groß genug, dass ich meine Bedürfnisse erkennen kann und vielleicht benennen kann, welche Gefühle in mir sind. Aber vom Emotieren zum Fühlen ist es ja ein Bewusstseinsakt.
Ja, absolut. Und das lässt sich vielleicht so leicht sagen, ja, aber das lässt sich überhaupt nicht leicht umsetzen. Ne? Und das ist sozusagen eine tägliche Übung. Und genauso wie du sagst, wir Menschen sind so Reizreaktionsmaschinen und sind immer wieder in diesem Automatismus. Das heißt, das ist eine tägliche Praxis, dieses Bemerken. Und diese Aufmerksamkeit und Achtsamkeit zu haben. Und da würde ich nur gerne irgendwie die ermutigende Nachricht hier geben. Wir können das ja trainieren. Das ist wie ein Muskel, den wir trainieren können. Und je öfter wir es praktizieren, so schwer es auch ist, umso mehr können wir auch sozusagen bestehende Verschaltung ein bisschen lockern und eine neue Verschaltung etablieren. Und Neuroplastizität, ja, wir können uns umtrainieren und das zu unserem neuen Default machen, dass wir nicht mehr in diesem Reizreaktionsautomatismus einfach so weiterlaufen.
Ich glaube auch, dass dieser Schritt von ich bin die Emotion hin zu ich habe ein Gefühl, was ein Datenpunkt ist und mich informiert, ja erstmal also sehr zentral ist, weil da ist ja auch die Energie drin.
Ja.
In der Emotion. Und die bindet uns ja auch. Und teilweise, ich finde es ja lustig, wenn wir jetzt so WM gucken zurzeit, ja, wie sie dann alle über Emotionalität reden. Und da siehst du ja, mein Gott, das sind Leute im Tiefschlaf, die gerade hypnotisch total in Bann sind. Und das ist dann so, oh, der ist aber schön emotional. Aber ist ja oft, du kannst es ja sehen, wie die Menschen dann wegtrancen, wenn sie in diesen Zuständen sind. Und nicht mehr an sich halten können und total den Energien ausgesetzt sind. Und da fehlt uns ja vielleicht auch noch kulturell so ein Umgang, weil wir haben es nicht gelernt. Ja, wie kann ich denn anders damit umgehen? Also ist die erste Reaktion ja im Business-Kontext oft das Wegrationalisieren.
Ja, und ich finde das toll, diesen Begriff emotiere, weil wir sind ganz oft identifiziert, ne, mit unseren Emotionen. Und da in diese Bewusstheit zu kommen, ich habe eine Emotion und das ist ein Datenpunkt. Und was sagt mir das eigentlich? Und das kann einem ja sehr helfen, was ist mir wirklich wichtig oder worauf kommt es hier an? Ne? Und das hilft mir dann, mich auf eine Art und Weise zu verhalten, die eigentlich dienlicher ist für die Ziele, die ich wirklich habe, als wenn ich einfach nur im Automatismus laufe. Und ich glaube, wenn wir das mehr im Team praktizieren, dass wir uns gegenseitig damit auch bestärken können. Also, dass wenn ich mich anders mit meinen Gefühlen, eine andere Haltung zu meinen eigenen Gefühlen entwickle, dass das eine Einladung für alle anderen ist, entsprechend auch auf diese Art und Weise mit sich selbst umzugehen. Und das bietet ja so ein bisschen auch die Chance, ich komme mehr in Kontakt mit mir selbst, mit den anderen und mit dem, was uns eigentlich wirklich wichtig ist. Weil ich glaube, dieses identifikatorische Unterwegssein mit den Gefühlen führt nicht dazu, dass wir wirklich in gutem Kontakt mit uns selbst und anderen sind.
Das ist ja interessant, du nennst ja auch Reaktionsmanagement, ja. Weil es gibt ja den einen Ansatz, naja, dann lerne ich das, dann werde ich besser und hab's dann drauf. Also die Selbstoptimierung, ne? Ich werde eine Version von mir selbst, die voll Impulskontrolle drauf hat und super im Fühlen ist und so weiter. Was dann ja oft entsteht, ist das grandiose Scheitern, dass du merkst, nee, kriege ich gar nicht hin, ne? Und ich finde, eine spannende Tür an der Stelle ist ja die Idee von Teilpersönlichkeiten. Dass es unterschiedliche Anteile gibt in mir mit unterschiedlichen Bedürfnisstrukturen, auch biografisch geprägt, kindheitsbezogen, Mama, Papa, wo wir irgendwann ja auch landen, und zu merken, ah, es geht nicht um eine Ich-Optimierung, sondern Anteile zu würdigen, in Beziehung setzen und in mir in Kommunikation zu setzen, um zu verstehen, warum jemand gerade etwas als eine schwierige Emotion erlebt und vielleicht großen Handlungsdruck erlebt, weil dann ja der Zugang zu dem Anteil, jetzt sei das mal nicht, gar nicht möglich ist.
Ja, total. Und könnte man ja auch sagen, oh, was du gerade sagst, da ist ein Teil in mir, der fühlt sich da irgendwie gerade angefasst oder wie auch immer, ne? Und dann können wir in ein ganz anderes Gespräch miteinander einsteigen, als wenn ich identifikatorisch aus dem Gefühl und dem Teil heraus handeln würde, ne? Und dir einen überbraten würde. Und da ist es, glaube ich, dass eine Technik, die empfehlen wir auch in unserem Playbook, hat Susan David entwickelt, einfach das Labeling. Ne? Das Labeling und Benennen, welche Emotionen sind gerade in mir aufgetaucht. Mhm. Und das kann man ja auch für die Anteile machen. Ne? Welcher Teil in mir ist jetzt gerade aktiviert? Und darüber für sich selbst mehr Klarheit zu gewinnen, ist eine Einladung an alle anderen, auch mehr Klarheit darüber zu gewinnen. Und wir können sozusagen auf einer souveräneren Meta-Ebene damit dann umgehen, als wenn wir einfach auf der Ebene selbst da miteinander zugange sind. Und genauso auch die Stories, die ich mir in meinem Gehirn mache, ne? Die blinden Flecken. Und wir sind ja nicht nur eine Reizreaktionsmaschine, unser Gehirn ist ja auch eine Story-Maschine, ja, da gibt es zwei Datenpunkte und zack, mache ich mir eine Geschichte daraus. Und da überhaupt die Bewusstheit zu haben, oh, hat mein Gehirn wieder eine Story gemacht und da ein kleines bisschen gesunden Abstand zu diesen Konstrukten, die ich mir auch irgendwie selber mache.
Wie Viktor Frankl sagt, ich muss mir von meinem Gehirn nicht alles gefallen lassen, sage ich auch mal, ich muss mir von meinen schwierigen Emotionen auch nicht alles gefallen lassen. Weil ich die nicht sein muss und trotzdem auch nicht wegmachen muss. Und ich glaube, diese Teilpersönlichkeitsperspektive erlöst einen auch von diesem Optimierungsdruck, weil dann darf alles sein, aber es bleibt besprechbar oder es wird besprechbar. Und
ja,
damit
genau.
Kann auch deine Verletzlichkeit einen Raum bekommen, ohne eben überwältigend oder bedrohlich zu wirken. Ja, weil ein Teil von mir hat Angst, Scham, Schuldgefühle. Und wenn die nicht eingebracht werden, ja, dann arbeiten sie halt im Hintergrund.
Ja, absolut. Und der Punkt, den du gerade gesagt hast, den finde ich total wichtig. Es darf alles sein. Und das ist das, worauf es uns ankommt, überhaupt zu sehen, was ist. Es zu benennen und durch das Benennen auch besprechbar zu machen für einen selbst mit anderen. Und das ist das, was der Knackpunkt ist und was sozusagen, wo ich, als du am Anfang gesagt hattest, Impulskontrolle, da kann man ja eventuell auch eine andere Vorstellung haben, so manches will ich, anderes will ich nicht und es geht um Kontrolle und Dinge unter Verschluss halten und so. Eigentlich geht uns mehr um diese Haltung eines neugierigen, weiß nicht, Ethnologen, der schaut, was ist denn da?
Mhm.
Und indem wir auf diese Art und Weise offen und neugierig, achtsam gucken, was ist da, verändert es sich und verliert sozusagen diesen Zwang oder diesen, wir werden nicht so beherrscht mehr von den Emotionen, sondern indem wir es labeln und auf diese sozusagen Art und Weise besprechbar machen, befreien wir uns auch davon.
Ja, Gunther Schmidt sagt immer so schön, wir sind alle ein Verein.
Genau.
Und da gibt es so ein paar schwierige Vereinsmitglieder, ne, und ein paar, die da sind ja ganz hilfreich. Und das entlastet oft, das so zu sehen, ne?
Ja, und das humorvoll zu sehen, finde ich auch klasse. Also man kann da aus seinem inneren Kritiker einen lustigen Namen geben und sozusagen liebevoll. Ich weiß, einer bekannt hat, ist immer, ah ja, da ist wieder Fräulein so und so. Ich weiß gar nicht, wie sie es nennt. Sozusagen meine innere kritische Stimme, der einen Namen geben und eine Persönlichkeit geben und sagen, ah ja, danke, danke für den Hinweis. Und dann die Freiheit haben.
Die muss nämlich gehört werden, die Stimme,
ja, genau.
Sonst macht die
ja.
Rabatz.
Ja, genau. Genau, aber ich muss nicht genauso handeln, wie sie sagt, ich soll handeln.
Mhm. Ja, und da bist du ja auch, oder sind wir gerade auch in dem vierten Feld, Fehler. Ja, Risiko eingehen, Fehler machen. Und das ist ja nicht ohne. Also ich glaube, fast in allen unseren Teamworkshops ist das mittlerweile ein größerer Anteil, weil wir doch gerade in unserem Schulsystem so trainiert worden sind, bloß keine Fehler machen, ja, diese Quizspiele, wer die richtige Antwort, kriegt die gute Note und es werden nicht die richtigen Wörter angekreuzt, sondern die falschen. Das ist ja eine jahrzehntelange Programmierung, wo wir auch eine Identität des Experten, der Expertin entwickelt haben. Du, dein Wert besteht da drin, Sachen richtig kompetent und fehlerfrei zu machen. Ne? Und das ist ja auch gut, also es ist ja schön, Kompetenz und Expertise zu haben. Aber es verbergen sich da natürlich ganz viele Scham- und Angstgefühle.
Ja, total. Und ich glaube, es wäre total hilfreich, da ein großes Unlearning zu machen. Ja, so ein Unlearning unserer Konditionierung. Und genau wie du gesagt hast, wir lernen über Jahrzehnte in der Schule und auch danach ist es nicht gut, Fehler zu machen. Und es ist gut, alles richtig zu machen. Und worum es bei uns in dem Spiel 4 geht, ist eine ganz andere Haltung zu Fehlern zu entwickeln. Und zwar von, das war falsch und ich schäme mich dafür und bring's besser nicht zur Sprache und kehr's unter den Teppich und so weiter, sondern es offen zu besprechen, ohne Scham und Schuld und zu gucken, was lernen wir daraus? Mhm. Also weg von diesen Automatismus auch im Team, ne? Da ist ein Fehler passiert, wer war es, wer ist verantwortlich zu, was lernen wir daraus, was können wir in Zukunft anders machen, besser machen. Und ich glaube da, gerade wegen der Konditionierung, in der wir alle sind, ist das nicht leicht und das braucht auch da diese explizite Einladung und da ist es total hilfreich, wenn die Führungskraft vorangeht und eben auch mal teilt, wo selber vielleicht irgendwie einen Fehler gemacht hat, was falsch eingeschätzt hat und so weiter. Und das muss nicht so glamourös und riesig sein, wie, weiß nicht, manche Unternehmen machen ja Fuck-Up-Nights und so. Es kann ja auch was Kleines sein. Hier, letzte Woche, als es um die und die Entscheidung geht, habe ich ja eigentlich jetzt im Rückblick, muss ich sagen, falsch entschieden, aus bestimmten Gründen. Jetzt sehe ich es anders. Und da offen drüber zu sprechen, aber das machen wir oft nicht, ne? Wir gucken nur auf die Erfolge und die Sackgassen und die Rückschläge und so weiter. Über die sprechen wir eher weniger.
Hm. Ich glaube, das ist ja so ambivalent. Ich merke das, wenn wir so auf das Thema eingehen, da werden ja manche ganz unruhig, weil sie sagen, hör mal, wir sind hier, was weiß ich, in der Lebensmittelindustrie, können keine Fehler machen. Ja, das ist richtig gefährlich. Das muss perfekt sein. Was erzählst denn du da?
Ja, absolut. Und höre ich auch von Klienten von mir und natürlich geht das nicht, egal wo, ne? Und egal welcher Kontext. Es gibt Atomkraftwerke, der Chirurg, der mich neulich operiert hat, der hätte ich auch nicht so gerne gewollt, wenn er jetzt Risk and Failure embraced und irgendwie da Fehlerkultur mit meinem Bein leben möchte. Aber ich glaube, da kommt es auf so einen differenzierten Blick an, selbst da, wo sozusagen, also in Sektoren, Industrien, wo wir uns generell nicht Fehler erlauben können, wie Lebensmittelindustrie zum Beispiel, ist ja nicht alles sozusagen dieses High-Stake-Environment. Auch da gibt es Team-Meetings und da können wir zum Beispiel mal ausprobieren, wie ist es, wenn wir da eine andere Struktur mal machen. Weißt du, selbst wenn wir in einem Hochrisikofeld unterwegs sind, wo wir sehr konservativ sicherstellen müssen, dass möglichst keine Fehler passieren, gibt es auch dort Bereiche, wo wir mehr Freiheitsgrade haben, wo wir optimieren können, wo wir experimentieren können, wo wir vielleicht innovativer sein wollen und da ein bisschen zu differenzieren und auch da vielleicht Möglichkeiten, Gebiete finden, wo wir mal Dinge anders machen können, als wir sie bisher immer gemacht haben. Also da differenzieren und Fehler ist ja nicht gleich Fehler. Das finde ich auch nochmal wichtig zu betonen. Es geht nicht darum, jetzt möglichst viele blöde Fehler zu machen. Ne? Also da, wo es eine klare Prozedur gibt, eine Checkliste und so weiter, da ist nicht unsere Idee, jetzt Leute zu ermutigen, möglichst irgendwie dumme Fehler zu machen. Es geht um das, was Amy Edmondson in ihrem Right Kind of Wrong intelligente Fehler nennt. Also wenn wir Neuland betreten, Dinge machen wollen, innovative Sachen machen wollen, die wir noch nie gemacht haben, da nach bestem Wissensstand etwas ausprobieren, was dann aber vielleicht nicht klappt. Also sogenannte intelligente Fehler, darum geht es in diesem Spielfeld.
Ja, das finde ich auch eine schöne Unterscheidung mit intelligenten Fehlern. Was ich manchmal erzähle, ist es ein komplizierter Vorgang. Ja, dann gibt es Fehler, weil, wie du sagst, gibt es Checklisten, Prozesse und so weiter und man kennt alle Randbedingungen. Da kannst du sagen, ja, okay, war ein Fehler, weil war alles bekannt. Ne? Oft ist aber nicht alles bekannt und dann ist es kein Fehler, sondern ein Irrtum. Ja, und meistens, wenn du mit Komplexität zu tun hast, hast du mit unerwarteten Ergebnissen zu tun, dann brauchst du Irrtümer. Ja, du wirst sie machen, weil du kennst nicht alle Variablen. Ne? Und ich finde, allein dieses ist ein Fehler und Irrtum kann schon mal so eine weichere Tür aufmachen. Und wie du ja auch sagst, im Feld Innovation und Forschung, ja, da willst du ja viele Irrtümer machen. Das gehört ja zum Handwerk dazu, sich zu irren. Und diese Unterscheidung, ja, das finde ich, befriedet es manchmal, wo du sagst, genau, und hier schauen wir auf die Fehler. Und hier erlauben wir Irrtümer und ist es jetzt komplex oder kompliziert? Ne? Und dahinter genau liegt ja die Scham, die Angst vor Beschämung, die Angst vor Gesichtsverlust. Geh vor die Tür, dann stell dich in die Ecke. Das ist ja auch geübt und diese Beschämungsrituale finden ja durchaus auch statt in Unternehmen. Der musste gehen. Und dann haben die oft was zu erzählen. Ne? Und das finde ich interessant, dass das Thema Scham ja so einer der rosa Elefanten ist, weil Organisationen sind voller Scham, ja, was man hier tut, was man besser nicht tut, wofür man beschämt wird und so. Aber wir reden nicht drüber.
Ja, absolut. Und das ist natürlich ein Riesengebiet. Ich finde es total interessant, was Brené Brown dazu auch zu sagen hat, ne? Und das Mitgefühl so. Sie hat ja, glaube ich, immer die Metapher von, wenn Scham in der Petrischale ist, dann tust du so einen Tropfen Mitgefühl rein, dann ist die Scham weg sozusagen. Und ich glaube, da sind wir noch sehr weit weg in den Organisationen. Und ich glaube aber, dass wir mit so einfachen Dingen, wie wir anders mit Irrtümern, ich habe jetzt von dir gelernt, mit Irrtümern umgehen, und die besprechbar machen, dass wir da schon stückchenweise lernen, aus diesem gelernten Schamverhalten rauszukommen. Ne? Wenn zum Beispiel irgendwas nicht so läuft, wie wir erhofft haben, weil wir einen intelligenten Fehler, einen Irrtum begangen haben, dann wirklich im Team die Frage zu stellen, was lernen wir daraus? Und nicht in dieses Fingerpointing und Beschämen zu gehen, sondern in diese Lernhaltung und da ganz bewusst, das ist ja auch eine innere Haltung, in die Neugier gehen. Ne? Was sagt uns das? Was können wir daraus lernen? Und wie können wir sozusagen unser nächstes Experiment so gut wie möglich gestalten? Und ich glaube, da hilft einfach die Frage, was lernen wir daraus?
Genau. Und gleichzeitig ist es ja so, für psychologische Sicherheit, ich sage manchmal so, alle Mitarbeiter brauchen so die Botschaft, ich werde gesehen, ich gehöre dazu. Ich kann was. Wenn das gut klar ist in einem Feld, ja, dann befriedet man sich irgendwie. Ne? Und dieses Ich kann was, das ist ja stark an dieses, oh, habe ich einen Fehler gemacht, habe ich einen Fehler gemacht, mache ich ja alles richtig gekoppelt. Innere Perfektionistin, innere Kritiker, Kritikerin, was du ja auch erwähntest. Und der kann nichts, der macht was falsch. Das ist ja auch in den Kulturen ja oft auch sehr üblich, sich über Kompetenzen eine Identität zu geben und dem anderen auch über Kompetenz eine Identität zuzuweisen. Oder es wird ja auch die Kompetenz honoriert, dass du befördert bist und mehr Geld bekommst, ne? Also es ist ja schon dieses sei kompetent und mach keinen Fehler stark in den Kulturen verankert, ne?
Ja, absolut. Und ich glaube, da braucht es wirklich einen Mindset-Shift. Und auch das kann man, glaube ich, im Team sehr gut kultivieren. Also ich glaube, wie wir über Erfolg nachdenken, ne? Über was ist es eigentlich, Kompetenz oder ich kann was. Und da wirklich für sich innerlich klar zu haben, Erfolg bedeutet nicht, alles von Anfang an richtig zu machen, sondern Erfolg bedeutet eigentlich, möglichst intelligente Fehler zu machen und möglichst schnell aus diesen Fehlern zu lernen. Und in das schnelle Lernen kommen wir nur gemeinsam, indem wir offen darüber sprechen. Und dann ist, ich kann was nicht sozusagen, ich konnte es von Anfang an richtig, sondern ich habe beigetragen zum kollektiven Learning. Ich habe meine Irrtümer auf eine möglichst intelligente Art und Weise gemacht und ich habe dann gut darüber gesprochen mit allen anderen, sodass wir den größtmöglichen Lerneffekt hatten und alle miteinander das nächstbeste Experiment aufgesetzt haben. Also, dass wir sozusagen wegkommen von diesem, ich kann Perfektion oder ich mache es von Anfang an richtig, zu wir lernen alle und zwar möglichst schnell und machen das möglichst intelligent miteinander. Und das geht nur über Offenheit.
Und da sind wir ja schon bei dem Punkt 5, genau, Offenheit, ja, Offenheit in der Sprache, in dem, was zur Sprache kommt, was gesagt werden darf, was raus aus der Tabuzone kommen kann, also was schon gefühlt, gespürt ist, in Sprache bringen, ist euren fünften Punkt. Wie heißt der genau? Der heißt Rituale.
Das heißt, inklusive Rituale gestalten und da geht es ganz viel um Meetings und wie wir Meetings besser gestalten können. Und praktisch allen Organisationen, die ich unterstütze, verbringen die Menschen unfassbar viel Zeit in Meetings. Ja. Und als Default sind Meetings nicht inklusiv. Ja, als der Default ist, wenn wir es einfach laufen lassen, dass ein paar wenige ganz viel reden und viele andere überhaupt gar nicht zu Wort kommen und gar nicht gehört werden. Und genau das müssen wir ändern, weil ich verstehe das gar nicht für Organisationen, die legen so viel Wert darauf, irgendwie wirklich Talente zu rekrutieren, gute Leute an Bord zu bringen und dann haben sie die guten Leute und nutzen sie nicht wirklich voll. Ja, wir müssen Strukturen schaffen, die es wirklich allen erlauben, sich einzubringen und all gehört zu werden. Und da hatten wir ja schon das geteilte oder gerechte Redezeit kurz mal erwähnt, Timebox Turntaking. Und das kann also auch in großen Meetings mit, keine Ahnung, 10, 15, 20 Leuten, wenn es um eine wichtige Entscheidung geht, überhaupt erstmal die Perspektive von jedem und jeder Einzelnen im Team mal kurz abzuholen. Gar nicht viel diskutieren, gar nicht in irgendwie Erklären einsteigen, sondern einfach nur, was ist deine Meinung dazu, was ist deine Perspektive? Und da zum Beispiel 1 Minute, 2 Minuten, 3 Minuten Redezeit pro Person und einfach einmal um den Tisch rumzugehen, um wirklich die Perspektiven von allen einmal zu hören. Alle anderen können sich dann in Zuhören üben, ne? Und das verändert schon ganz viel, bevor du dann in Diskussion einsteigst. Da schlagen wir noch ganz viele andere Dinge vor. Ein Schlüssel ist, was wir als ersten Spielzug vorschlagen, nämlich einen sogenannten Inklusionsbooster. Also das ist einfach eine Person, eine Rolle, jemand, der facilitiert, der moderiert. Am besten ist es, wenn in einem Team überhaupt erstmal überlegt wird, wie wollen wir denn Meetings miteinander gestalten? Wie wollen wir miteinander reden? Was sind sozusagen Do's und Don'ts? Was sind unsere Agreements? Wir lassen einander ausreden, wir hören zu, wir sind nicht abgelenkt, wir machen regelmäßig Pause, was auch immer das ist. Und dann jemanden bestimmen, der quasi darauf achtet, dass diese Regeln auch eingehalten werden. Und unser Vorschlag ist, dass es nicht eine Person ist, die immer diese Rolle hat, sondern dass die Rolle wechselt. Und der gute Effekt ist dabei, dass alle nach und nach mal bewusst werden, was passiert eigentlich in unseren Meetings. Ja? Wer unterbricht und wer wird unterbrochen? Wer hat Redeanteile, groß, klein und so? Und das ändert schon total viel, weil auch da geht das ja ganz viel um Bewusstheit. Ja? Welche Dynamik ist eigentlich beobachtbar?
Ja, ich glaube auch, die Meetingkultur ist ein entscheidender Entwicklungsraum für Kulturentwicklung. Manche nennen ja auch bestehende Meetings ritualisierte Demotivationstatorte. Ja, weil alle wissen so, Meeting, ne? Machen es aber trotzdem immer weiter, als wäre es Gott gegeben. Und da glaube ich auch, sind diese Musterbrüche, die du da erwähnt hast, sehr wichtig. Und was ich ja auch oft feststelle, in Organisationen wird ganz wenig so mit Kleingruppen gearbeitet. Ja, ja. Es sind da diese Runden von 10 Leuten, ne, und dann mit den üblichen ritualisierten Vorgängen, wer am meisten redet.
Ja, total. Ritualisierte Demotivationsrunden. Ja, sehr schön. Und das muss ja nicht so sein. Und ich habe mal mit einem Klienten speziell an sozusagen Meetingstrukturen gearbeitet und hatten wir so eine Mindful Meeting Checkliste. Und unter anderem war kein Meeting ohne Agenda. Prüfe vor dem Meeting, kann das auch was anderes sein, wie zum Beispiel eine Informationsmail. Können wir es auch asynchron machen? Dann, wer muss überhaupt teilnehmen? Dass nur Personen teilnehmen, die auch wirklich mitentscheiden, zum Beispiel. Dass wir nicht diese ausufernden Riesenmeetings haben, wo alle, die CC waren, jetzt auch noch bei dem Meeting dabei sein müssen. Also da glaube ich, tun wir alle gut daran, wenn wir von dem Default weggehen in wirklich inklusiv designte Meetings. Mhm. Das schlanker machen und das hilft auch allen, weil also bei manchen Organisationen ist es so, dass die meisten Back-to-Back-Meetings haben den ganzen Tag und das Gefühl haben, ich komme ja gar nicht mehr zu meiner eigentlichen inhaltlichen Arbeit. Und ich finde, das darf überhaupt nicht sein. Und ich kenne inzwischen einige, die sagen, ohne Agenda sage ich nicht zu. Bin ich nicht dabei beim Meeting?
Ich glaube, das ist so zweischneidig. Ne? Ich kenne das ja auch, ne? Diese ritualisierten Demotivationstatorte als Phänomen, ja, und gleichzeitig die Reaktion, da gehe ich nicht mehr hin. Und dann fehlt es auch, also dieses Informationsparadox, ich habe viel zu viele Informationen, ich weiß ja gar nichts, mir wurde nichts gesagt, was du auch in jeder Organisation hast. Und da würde ich auch sagen, ja, es kommt auf die Form an. Ne? Wir haben ja auch manchmal solche Rollen wie Sprachraumwächterin. Ne? Also gucken, wie reden wir eigentlich? Ne? Was war das Agreement? Did we follow it? Und was du ja auch sagst, diese Timeboxing, jeder wird gehört, jeder kommt ran. Und da machen wir auch in den Workshops die Erfahrung, dass wenn die viel in Kleingruppen gearbeitet haben und getimeboxt, dass die sagen, so wie wir heute geredet haben, sollten wir öfter miteinander reden. Also braucht ja die emotionalen Referenzerlebnisse von psychologischer Sicherheit, um zu merken, ach, das ist die Tür, durch die wir gehen können. Ne? Was sind da so Erlebnisse, die du so machst in Organisationen, wo die Leute sagen, jetzt verstehe ich das mit der psychologischen Sicherheit, da hätte ich gerne mehr davon.
Genau, was du sagst. Psychologische Sicherheit kann man nicht dadurch erreichen, dass man irgendwie auf PowerPoints guckt und irgendwie Konzepte versteht, sondern es kommt natürlich auch das eigene Erleben an. Und da finde ich es total klasse, dass das stattfinden können in ganz kurzer Zeit. Ja? Also, keine Ahnung, so eine Agreements. Ich habe schon Workshops gemacht, wo ich Teilgruppen für 5 Minuten weggeschickt habe, solche Agreements für sich zu definieren. Also so zu tun, sie wären ein Arbeitsteam, was jetzt anfängt mit einem neuen Projekt und erstmal überlegt, okay, auf welche Art und Weise wollen wir denn miteinander kommunizieren in solchen Meetings. 5 Minuten, um Agreements zu finden. Und das reicht, ja, das reicht, um so ein erstes Set von guten Agreements zu finden. Aber ganz oft nehmen sich Teams ja gar nicht die Zeit und reflektieren das sozusagen gar nicht. Und kommen dann aber wieder aus so einem Challenging, 5 Minuten findet eure Agreements sozusagen, das war so wertvoll. Ja? Und das können sie dann transportieren in ihren Arbeitsalltag. Und in Wirklichkeit würdest du dir natürlich mehr nehmen als 5 Minuten. Aber 15 Minuten sind oft total ausreichend, um ein vernünftiges Set an Agreements zu finden, die einen totalen Unterschied machen zu, wie es einfach als Automatismus, als Default läuft.
Das ist interessant, ich baue ja manchmal so Vertrauensgruppen auf, ne? Und dann haben wir das auch mal gemacht, schreibt mal auf in Zweier-, Dreiergruppen die Werte, die ihr für dieses Team haben wollt, die Regeln, die ihr haben wollt und die Vision. Und dann haben wir es alles zusammengeschmissen und ein Chatbot sagen, lass, mach mal was da draus. Und dann alle irgendwie so, ja, irgendwie kommen wir da drin vor. Ne? Und das war dann auch eine Sache von, weiß ich gar nicht, so 20 Minuten und die hatten eine tragfähige Vision und Werte und ein paar Leitlinien, wo sie erstmal dazu sagen konnten, ja, das machen wir.
Ja, und das
dann kannst du es immer noch verfeinern, ne?
Genau. Und das finde ich so ermutigend, ne? Es geht nicht darum, jetzt plötzlich irgendwie Tage zu investieren, um irgendwie Regeln aufzustellen, damit wir psychologische Sicherheit irgendwie mehr leben. Das sind ja Dinge, die ganz schnell gemacht werden können und einen riesen Unterschied aber machen können.
Ich habe mal ein Training gehabt mit einem Trainer für gewaltfreie Kommunikation und da hatten wir selber in einem Team, wo ich Teil davon war, ein Beef, also ein Konflikt. Ja, hatten uns ein bisschen festgebissen. Und die Übung, die wir dann gemacht haben, war, jeder sollte einen Liebesbrief an das Team schreiben, warum er das für sinnvoll hält, was es ihm gegeben hat über die Jahre, warum das so schön ist, diese Gruppe zu haben. Also sozusagen die Wertschätzung auch mal voll rauszuhauen, ne? Also mit auch den enttäuschenden Momenten und was man da gehofft hätte und so, ne? Und dann haben wir die ganzen Liebesbriefe auch wieder zusammengefasst. Und dann gab es den Liebesbrief ans Team. Ne? Und der wurde dann ab und zu vorgelesen. Und dann hast du gemerkt, ah ja, okay, ja, stimmt. Und das fand ich ganz schön, weil es immer noch so diese Herzensweisheit reingegeben hat, die es ja braucht. Also das Wohlwollen, was es ja auch braucht, das grundsätzliche Wohlwollen für psychologische Sicherheit.
Ja, ganz schöne Übung da, Liebesbrief ans Team. Ich glaube, das ist etwas, wo wir ganz oft einen Mangel erleben, Wertschätzung. Das sehe ich bei Teams, die ich unterstütze, regelmäßig, dass sich alle mehr gewertschätzt fühlen möchten, dass sie mehr gesehen werden wollen. Und da hatte ich in einem Team-Workshop mal so eine Wertschätzungskette gemacht. Ganz einfach nur jeder zusammen sitzt, Nachbarn, was ich an dir wertschätze. Und das einfach mal explizit benennen. Und die waren zu Tränen gerührt und das hat sie total zusammengeschweißt. Und auch die Übung hat nicht lang gedauert, Viertelstunde oder sowas. Wir waren ein größeres Team, aber das war so wertvoll und so bereichend und so motivierend. Ich glaube, das könnten wir auch öfters machen. Und ich glaube, das ist vielleicht ja auch ein Learning, Dinge mal explizit zu machen. Darüber hatten wir ja auch gesprochen. Es ist nicht so, dass alle offen sagen, was sie meinen. Sie brauchen die explizite Einladung. Ne? Dinge zu benennen oder auch beim Umgang mit Fehlern sozusagen explizit zu benennen. Ich erwarte von uns nicht, dass wir alles sofort fehlerlos hinbekommen. Ich erwarte, dass wir Rückschläge erleben. Meine Erwartung ist nur, dass wir schnell daraus lernen. Und deswegen müssen wir hier offen besprechen. Und auch explizit mal zu sagen, was wertschätze ich denn hier an dir oder am Team. Ne? Und deshalb finde ich das toll, Liebesbriefe ans Team.
Ja, ist schön zu hören. Wir beenden auch viele Workshops mit der Potenzialdusche. Das ist auch so was, wo jeder dem anderen mal sagt, hey, welche Kompetenzen und Potenziale sehe ich in dir? Ne? Und manche machen das monatlich. Also, dass sie sagen, ja, einmal im Monat sagen wir uns, hey, da hast du mir geholfen, da war dies, da war das, da war jenes. Ne? Und das, glaube ich, beruhigt eben genau dieses, ich werde gesehen, ich gehöre dazu, ich kann was, ne, das zahlt darauf ein und gibt dann eben auch die Sicherheit für all das andere, was ja auch so im Alltag entsteht.
Ja, das finde ich total, total wertvoll und ich glaube, da dürfen wir sehr weggehen von der vielleicht typisch deutschen Mentalität, die ich auch schon öfters von Klienten höre, keine Kritik ist Lob genug.
Ja.
Da bin ich total anderer Meinung und sehe auch, wie gut das ist, wenn Teams in so eine andere Kultur finden, explizit zu benennen, was wertschätze ich an der anderen Person, am Team, an unserer Aufgabe, an unserer Vision und so weiter. Das trägt dann auch durch Rückschläge und durch schwierige Zeiten.
Hm. Wenn jetzt so ein Team einen Einstieg oder eine Führungskraft einen Einstieg in dieses Thema psychologische Sicherheit finden will, kannst du natürlich deine beiden hervorragenden Bücher lesen, ne? Aber wenn du jetzt so sagen würdest, ja, was ist so die erste Tür, wo man sagt, ah, da kommst du schnell durch, da hast du schon so ein Erlebnis, wo du merkst, geh da mal weiter. Gibt's da sowas oder ist das sehr individuell?
Also alle quasi 25 Ideen für Spielzüge finde ich einen ganz tollen Einstieg. Wir sagen auch bewusst Playbook, man kann irgendwo anfangen. Es gibt nicht Schritt 17 und dann 17a und so weiter. Einen spielerischen Ansatz finde ich ganz wertvoll. Da kommt aus dem Impro-Theater, ja und. Ja, unsere Automatismus ist ja immer, du schlägst irgendwas vor und mir kommen sofort die Gegenargumente und warum das nicht funktioniert und haben wir schon mal versucht und hat nie funktioniert und so weiter. Und nicht in diesen Ja-Aber-Automatismus zu gehen, sondern ja und, ne? Wo es zu sagen, was mir an deiner Idee gefällt und wir könnten das und das machen. Das bringt eine völlig andere Dynamik rein, ne? Und das kann man, also wenn man sich ertappt bei, ich möchte jetzt sofort mein Ja-Aber raushauen, da mal zu überlegen, kann ich vielleicht ein Ja-Und draus machen? Das könnte so ein spielerischer Anfang sein, wie man so ein bisschen in ein produktiveres Mindset kommt und auch psychologische Sicherheit im Team stärken kann.
Wunderbar. Von euch gibt es ja auch diverse Materialien neben den Büchern. Und auch eine Einladung zu einer Kenntniswerkstatt, wo man, glaube ich, noch mehr dazu erfahren kann. Und ich glaube ja, die psychologische Sicherheit ist ein Fundament, wahrscheinlich nicht nur in Organisationen, sondern für unsere gesamte Kultur, um besser mit Ungewissheit und Irrtümern überhaupt umgehen zu können. Weil nur da kann Neues entstehen, wo wir eben etwas noch nicht wissen.
Ja, wir haben eine Website für die Bücher, www.thepsychologicalsafetyplaybook.com. Da gibt es auch Ressourcen und einige Ressourcen auch auf Deutsch zum freien Download. Übersichten über die Spiele und Spielzüge, so ein tolles Sketchnote, wo man auf einen Blick sozusagen die Kernaussagen aus dem Buch hat. Und die Erkenntniswerkstatt ist ein Angebot in deutscher Sprache, einmal im Monat. Wer Lust hat, da mal mehr reinzuschnuppern, wir nehmen uns dann immer einen der 25 Spielzüge vor und erkunden den, aber auf eine co-kreative Art und Weise sozusagen, es geht da um Erfahrung und nicht um theoretisches Wissen. Das ist offen für alle und total voraussetzungslos, also man muss nicht das Buch gelesen haben, um da teilzunehmen. Das geht im September wieder los.
Ja, wunderbar. Dann hoffe ich, dass viele dich in deiner Erkenntniswerkstatt besuchen, deine spielerischen Impulse aufnehmen und in Organisationen einbringen. Ich danke dir, Caroline, für den schönen Austausch.
Vielen Dank, Martin, für die nette Einladung und das tolle Gespräch.
Das war eine Folge von Ich, Wir, Alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung. Wir bei Shortcuts begleiten und unterstützen Unternehmen bei der Entwicklung von zukunftsfähiger Führung, Kommunikation, Unternehmenskultur und Design. Mehr Infos zu unseren Angeboten, dem Podcast, der aktuellen Folge und zu unserem Buch Ich, Wir, Alle, 24 Transformationsgestalterinnen geben wegweisende Impulse für die Zukunft, findest du unter www.ichwiralle.com. Wir freuen uns über dein Feedback zur Folge und deine Bewertung des Podcasts bei iTunes. Bitte stell uns gerne Fragen zum Podcast und noch Vorschläge für Themen und Interviewpartnerinnen, die dich interessieren würden. Und zu guter Letzt, schau gerne bei uns in Berlin-Kreuzberg vorbei. Wir lieben Besuch.